Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Um ein Thema, über das man sonst meist schweigt, geht es jetzt in Kontext, nämlich um Babys, die schreien und schreien und schreien. Jedes vierte Baby schreit bis zu 3 Stunden pro Tag. Das kann an die Nerven von Müttern und Vätern gehen, besonders wenn sie keine Unterstützung bekommen und an sich und dem Kind zweifeln. Schreibabys sind einer der größten Gefahr ausgesetzt. Sie werden nämlich oft misshandelt. Immer wieder sterben Säuglinge am sogenannten Schütteltrauma. Damit es nie so weit kommt und damit Schreibabys gut abgeklärt und ihre Eltern beruhigt und unterstützt werden können, gibt es vielerorts Schreisprechstunden. Näheres nun in Kontext in einer Sendung von Cornelia Kasis.
Ein Baby schreit. Es schreit schon lange. Es ist gefüttert und frisch gewickelt. Es hat warm und ist im Arm der Mutter. Und schreit weiter. Schreit und schreit, stundenlang, jeden Tag, seit langem.
Also man ist einfach sehr hilflos. Das ist das Schlimme. Man weiss ja nicht, selber nicht, ist das Kind krank? Habe ich etwas Falsches gemacht? Und ich denke, das Schlimmste ist einfach hilflos zu sein. Red mit mir. Am liebsten würde man sagen, red mit mir. Aber es kann es ja noch nicht. Zuerst denkt man, warum trifft jetzt das uns? Weil man hat dann das Gefühl, plötzlich man schaut links und rechts und überall hat es die perfekten Babys. Und unser Kind ist einfach anders.
Nadja Martin, zweifache Mutter von Colin, nun 7 Jahre alt und Nevio 8 Monate alt. Beide Kinder waren das, was man in der Fachwelt Schreibabys nennt. Colin ist nun ein Schuljunge. Aber die junge Mutter erinnert sich noch heute an die Belastung der ersten Monate mit ihrem ersten Kind, als wäre es gestern gewesen.
Ja, man ist einfach dort in diesem Zimmer allein und möchte auch keine Rabeneltern sein und das Kind einfach allein lassen. Also, wir haben dann plötzlich angefangen zu sagen, hey, wir wissen aus den Zeitungen, die man liest, dass Kinder dort Trauma davon getragen haben, weil sie geschüttelt worden sind. Irgendwo kann man das plötzlich begreifen, ein Stück weit. Man ist so nah dran, man muss sich wirklich beherrschen. Aber bei uns war es zum guten Glück nicht so gewesen. Wir haben uns jetzt irgendwie immer abwechseln können, weil wir halt zu zweit sind und sehr gut miteinander funktionieren. Aber wenn man das als Außenstehender, der das nicht erlebt hat, nicht kennt, man denkt, ja, wie kann man das einfach nur? Das gibt es nicht, die sind gestört, aber das ist nicht so, sondern es braucht einfach nicht mehr viel.
Ein 2-minütiger Ausraster, ein kurzes, heftiges Schütteln des Babys in Überforderung und Verzweiflung und es ist passiert. Das Kind stirbt oder ist fürs Leben geschädigt. Das Babyschütteln ist die körperliche Kindsmisshandlung, die am allerhäufigsten tödlich endet. Und viele wissen das nicht. Nadja Martin und ihr Mann wussten es und ließen es nie so weit kommen.
Also wir haben es so gehandhabt, dass man halt das Baby halt einfach einmal im Zimmer gelassen, im Bett gelassen. Kurz die Türe zugemacht, auf den Balkon verschnaufen. Und ja, es braucht es. Wir sind mit dem Auto rumgefahren, zum Beruhigen. Wir haben das Kind angezogen, sind mit dem Kinderwagen raus und haben es dort schreien, weil es einfach draussen geht, es einfach besser an der frischen Luft. Das haben wir gemacht.
Auch sind sie von Pontius zu Pilatus gerannt, haben dies und jenes probiert, bis ihnen endlich nach 8 langen Monaten Sorge und Stress mit dem schreienden Kind eine Ärztin von der Schreisprechstunde am Unikinderspital Basel erzählte.
Wo uns dann die Ärztin gesagt hat, sind wir noch nie in der Schreisprechstunde gewesen, haben wir gedacht, Jesus Gott, es gibt so etwas. Das ist unsere Hilfe. Wir haben das natürlich gerade angenommen.
Die Hilfe gibt es glücklicherweise nicht nur in Basel, sondern an allen universitären Kinderkliniken der Schweiz und auch an anderen Stellen.
Also wir sind reingekommen und wir haben gewusst, wir werden jetzt nicht verurteilt, sondern wir hören uns an und wir tun jetzt einfach das Buschi einmal auf den Kopf stellen. Und wir sind dann zu einer Psychiaterin gekommen, mit Kind und Gespräche geführt und haben nicht das Gefühl gehabt, die haben das Gefühl, wir sind verrückt. Für uns, wo wir dort angekommen sind, einfach die Hilfe. Also ich glaube, wir hätten können dann einfach da hocken und heulen, weil es einfach, endlich nimmt sich jemand dieser Sache an, was von uns eben doch nicht so normal war. Es ist ja unser Wunschkind gesehen und dann heult es.
Nun ist es überstanden. Würde Nadja Martin rückblickend sagen, dass die Schreisprechstunde sie auch vor Schlimmerem bewahrt hat, also präventiv auch wirksam war?
Ja, vorbeugend, dass nichts passiert, ja. Ja, ja, klar, absolut.
Die Schreisprechstunde ist eine spezielle Sprechstunde für Kinder von 0 bis 5 Jahren, die an Schrei-, Schlafproblemen und an Fütterungsstörungen leiden. Wir leiten diese interdisziplinäre Sprechstunde zusammen mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Basel und auch zusammen mit den Pflegefachfrauen.
Das ist René Glanzmann, Oberarzt am Basler Universitätskinderspital und Spezialist für Frühgeborenenmedizin. René Glanzmann leitet die interdisziplinäre Schreisprechstunde in Basel und war vor 6,5 Jahren sozusagen Retter in der Not für Familie Martin. Was aber ist ein Schreibaby? Die Definition des Spezialisten?
Es gibt die eigentliche Definition des exzessiven Schreiens, die da vorliegt, wenn ein Kind während 3 Wochen über 3 Tage mindestens 3 Stunden am Tag schreit.
Das ist die sogenannte Wessels-Regel aus dem Jahre 1954. Während 3er Wochen mindestens an 3 Wochentagen 3 Stunden. Eltern kennen dieses Maß in der Regel nicht. Manche empfinden auch weniger Babygebrüll schon als viel zu viel. Andere kommen erst, wenn es mehr ist als das, erzählt der Experte.
Die meisten Eltern, die wegen Schreien ihres Babys zu uns kommen, haben Angst, dass ihr Kind an einer Krankheit leidet, meistens an einem körperlichen Leiden. Und deshalb ist es vordringlich, dass wir die somatischen Krankheiten ausschließen können.
Welche körperlichen Krankheiten sind das?
Die häufigsten somatischen Leiden, die wir antreffen, sind Geburtstraumata, also orthopädische Leiden, vielleicht vom Kopf, von der Wirbelsäule her. Dann gibt es allergische Leiden der Haut, aber auch allergische Leiden, die den Magen-Darm-Trakt betreffen, also zum Beispiel Milchsäureintoleranz.
Der Leiter der Schreisprechstunde spricht auch von Infektionskrankheiten, räumt aber ein.
Es ist allerdings so, dass in der Region Basel die Kinderärzte die meisten somatischen Leiden der sogenannten schreienden Kinder gut selber herausfinden und therapieren können. Wir haben eher schreiende Kinder bei uns in der Sprechstunde, die schon gut vom Hausarzt oder Kinderarzt abgeklärt sind. Bei diesen Kindern liegt dann eher eine Regulationsstörung im Sinne einer Säuglingskolik vor, gelegentlich auch noch ein gastroösophagealer Reflux, das heißt, der Mageninhalt fließt wieder beim Liegen nach dem Essen zurück in die Speiseröhre und das bereitet den Kindern Schmerzen und führt zu Schreien.
Und was ist mit der Störung, die betroffenen Eltern wie eine Ewigkeit vorkommt und doch verspricht, nach 12 Wochen überwunden zu sein? Was ist mit den 3-Monats-Koliken?
Die 3-Monats-Koliken bei den Säuglingen findet man in der Regel bei etwa 25% von allen Kindern. Man muss sich vorstellen, dass ein Säugling in den ersten 6 Monaten sein Gewicht verdoppelt.
Das ist eine Riesenleistung. Mit anderen Worten, der Magen-Darm-Trakt vollbringt einen Kraftakt und ist deshalb auch störanfällig.
Und sobald eine geringe Störung dieses Systems vorliegt, kommt es zu Unwohlsein, vielleicht sogar zu Schmerzen. Das hat schlussendlich auch der Krankheit oder der Regulationsstörung den Namen gegeben, nämlich diese 3-Monats-Koliken. Allerdings gibt es 20-30% dieser Kinder mit 3-Monats-Koliken, bei denen dauern die 3-Monats-Koliken länger, was dann sehr schwierig ist für die Eltern.
Ein schreiendes Baby ist auch kulturellen und historischen Normen unterworfen. Es gab eine Zeit, da hat man gesagt, Schreien ist gut, es stärkt die kleinen Lungen. Es gab eine andere Zeit, da galten Mütter und Väter sofort als hart, lieblos und inkompetent, wenn sie ihre Kleinen etwas schreien ließen. Der Leiter der Basler Schreisprechstunde macht auf eine fachliche Regel aufmerksam, die da und dort Klärung und Entlastung bringen könnte.
Punkto Schreien gilt folgende Regel. Bei den neugeborenen Kindern, das heißt in den ersten 4 bis vielleicht 6 Lebenswochen, muss man das Schreien ernst nehmen und soll beim Neugeborenen nachsehen gehen, weshalb das Kind schreit. Diese Kinder können absolut noch nicht selbstständig regulieren und deshalb muss man sich als Eltern vergewissern, dass dem Kind nichts fehlt. Hat das Kind aber diese Altersgrenze überschritten, also ist ein sogenanntes Säuglingskind, dann darf man, wenn man sich wieder sicher ist, dass es dem Kind gut geht, darf man es durchaus einmal unter Beobachtung schreien lassen. Wir würden heute solchen Eltern nicht mehr Rabeneltern zurufen. Wir wissen, dass Säuglinge, also Kinder im ersten Lebensjahr, bis zu einer Stunde pro Tag schreien. Schreien ist ja Ausdruck der Kommunikation. Wenn ihnen etwas fehlt, dann kommunizieren sie dies über Schreien. Ein Kind, das nicht schreit, ist für uns sehr auffällig. Aber ein Kind, das bis zu 3 Stunden am Tag schreit, ist durchaus noch normal.
Ein nicht weinendes Neugeborenes ist besorgniserregend, sagt der Facharzt für Neonatologie René Glanzmann. Was ist denn mit den stillen Babys?
Sehr oft liegt bei Kindern, die nur noch vor sich hin dämmern, vor sich hin schlafen, eine ernsthafte Krankheit zugrunde. Und deshalb sind uns die Kinder, die mit uns kommunizieren oder mit den Eltern kommunizieren, sprich schreien, sind uns eigentlich viel lieber.
Der Babyschrei als deutliches Lebenszeichen. Der Leiter der Schreisprechstunde an der Basler Universitätskinderklinik kann die meisten der ratsuchenden Eltern beruhigen, weil keine körperliche Störung vorliegt. Da und dort vielleicht eine kleine neurologische Entwicklungsverzögerung oder etwas anderes, das durch gezielte therapeutische Unterstützung früh angegangen werden kann. Nadja Martin und ihr Mann haben 8 Monate lang mit ihrem Kind und unter ihrem Kind gelitten, bis sie endlich Hilfe bekamen in der Schreisprechstunde. Wie erfahren eigentlich geplagte Eltern von diesem wichtigen Unterstützungsangebot?
In der Region Basel wissen es die Kinderärzte. Wir sind vor Ort bei Väter- und Mütterberatungsstellen. Die Hebammen wissen es, auch Geburtshelfer und dann natürlich über die Medien. Ein wichtiger Ratschlag an die Eltern ist, dass sie Ruhe bewahren, dass sie sich Hilfe holen und dass sie als Eltern nicht alles wissen und können müssen im Umgang mit dem Kind, aber dass sie wissen müssen, wo sie Hilfe holen.
Ruhig bleiben, Hilfe holen, das klingt gut und ist sicher vernünftig. Aber alles andere als einfach, wenn die Nachbarin zum 3. Mal schon reklamiert, die eigenen Gefühle Achterbahn fahren, der Mann außer Haus ist, die Frau Mutterseelenallein im wahrsten Sinn des Wortes, Mutterseelenallein.
Wenn man 24 Stunden um so ein exzessiv schreiendes Kind herum ist, dann kommt man sehr rasch an den Anschlag.
Und was, wenn nichts mehr geht, wenn man nur noch rot sieht, einfach nicht mehr kann? Kann man da ins Spital kommen mit dem kleinen Schreihals und einfach sagen, bitte übernehmen Sie, ich kann nicht mehr, ich bin außer mir und bevor etwas Schlimmeres passiert, voilà, nehmen Sie es. Ja, das kann man, sagt René Glanzmann und spricht in diesem Zusammenhang von Entlastungshospitalisation. Eine Notfallmaßnahme, damit die Eltern wieder einmal schlafen können und der Teufelskreis durchtrennt ist.
Bei diesen Aufnahmen hospitalisieren wir die Kinder maximal 5 bis 7 Tage und verlangen von den Eltern, dass sie an mindestens 3 Tagen oder Nächten eben zu Hause sind. Eine Idee der Entlastungshospitalisation ist, dass die Eltern sich erholen. Eine andere Idee ist, dass das Kind andere Verhaltensweisen kennenlernt und selber lernt, dass es gewisse Regulationsmechanismen nämlich beherrschen kann. Also es gibt auch einen positiven Lerneffekt fürs Kind.
Der Leiter der Basler Kindersprechstunde weiß, dass diese Entlastungshospitalisation ein wichtiges Angebot ist, um die Eltern zu stärken und die Kinder vor einer elterlichen Kurzschlusshandlung wie dem Babyschütteln zu bewahren. Aber auch die ganz normale Schreisprechstunde hat wesentliche Präventionsaspekte. Ein wichtiges Ziel ist die Verhinderung von Folgestörungen. René Glanzmann präzisiert.
Wir haben gesehen, dass Kinder mit Schreistörungen, die nicht behandelt werden, in der Folge Schlafstörungen entwickeln, sehr oft kombiniert mit Fütterungsproblemen, dann später Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome und Schulschwierigkeiten entwickeln können. Und wir versuchen mit unserer Schreisprechstunde diese Folgestörungen zu verhindern.
Würde das gelingen, wäre viel erreicht. Aber der Oberarzt der Neonatologie erwähnt nicht nur Präventionsaspekte für die Kinder, sondern auch für deren Mütter und Väter.
Die Eltern sind oft derart verzweifelt, obwohl sie ganz viele Teile in der Behandlung oder in der Betreuung ihres Kindes gut machen und brauchen eine Stärkung ihrer eigenen Kompetenz, damit sie auch wieder Freude an ihrem Kind haben können.
Also das Schreien ist eine Aussage, die sich abspielt zwischen dem Kind und der Bezugsperson. Und wenn es in dieser Interaktion Schwierigkeiten gibt, dann kann es das Kind nur durch das Schreien signalisieren. Und dieser Ausdruck ist eine Interaktionsaussage.
Das Baby schreit und schreit und schreit. Für den Kinderpsychiater Peter Eisenhut ist das unter anderem auch eine Interaktionsaussage. Peter Eisenhut ist in der interdisziplinären Basler Schreisprechstunde der Mann, der sein Hauptaugenmerk auf die Beziehung legt und auf die Seelen der Involvierten.
Also es ist nicht ein Fehler bei der Mama alleine oder es ist auch nicht ein Fehler des Kindes, sondern es ist eine schwierige Situation oder man spricht auch von Extremvarianten in der Interaktion. Und deswegen ist es auch ganz wesentlich, diese Interaktion zu verstehen, versuchen, damit man der Familie helfen kann.
Interaktion klingt auch nach Wechselwirkung und die kann man sich leicht ausmalen. Eine Mutter wird unsicher durch das exzessive Schreien ihres Kindes, sie wird nervös und nervöser, ihre Nervosität kippt in Wut, Verzweiflung und Versagensgefühle und geht vielleicht bis hin zu erschreckenden Tötungsgedanken. Das spürt das Baby natürlich und wird dadurch sicher nicht ruhig, zufrieden und still.
Genau, also eine eskalierende Schreisituation bedingt einerseits die Dysregulation des Kindes, aber auch die beeinträchtigten Regulationskompetenzen der erwachsenen Bezugsperson. Und diese Regulationskompetenzen haben etwas mit intuitiver Elternschaft, eigenem Gelassensein oder Angespanntsein und vielen innerseelischen und aber auch Umweltfaktoren rund um die Mutter oder um die Bezugsperson zu tun.
Von Umweltfaktoren spricht Peter Eisenhut, der Teammitglied ist in der interdisziplinären Schreisprechstunde an der Universitätskinderklinik in Basel und weist so darauf hin, dass Elternschaft nicht einfach nur Privatsache ist, sondern im Wesentlichen auch, je nach gesellschaftlichen Verhältnissen, sich einfacher oder schwieriger gestalten lässt.
In Afrika spricht man, für die Erziehung eines Kindes braucht es ein ganzes Dorf. Das haben die Mütter in der Schweiz nicht zur Verfügung. Die müssen froh sein, wenn sie familiäre oder extrafamiliäre Hilfen haben, um nach dem Wochenbett ihre Wege als Familie zu finden. Also der ganze Kontext rundherum um diese kleine Familie, das heißt Großmutter, Nachbarinnen, Kreuzhelferinnen und professionelle Helfersysteme sind wichtig, damit man das der Familie helfen kann.
Die Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Isolation ist eine gesellschaftliche Hypothek. Sehr häufig ist die Isolation verhängnisvoll gepaart mit hohen Glückserwartungen an die junge Elternschaft.
Man muss sich vorstellen, oft sind das junge Eltern, die mitten im Leben gestanden sind, relativ souverän ihr Leben im Griff hatten, eine Familie gegründet haben, vielleicht sogar hat ein Teil einen Karriereschritt bewältigt und jetzt ist man plötzlich in einer Situation, wo man um Hilfe ringt und am Ende der Kräfte ist. Wenn man eher psychodynamisch denkt, hilft oft das Bild von zwei Abschieden. Damit meine ich, dass man sich in einem ersten Schritt verabschieden muss von dem während der Schwangerschaft eigentlich erwarteten Idealkind. Dass man dann plötzlich anders antrifft und man sich den Realitäten stellen muss, es aber trotzdem natürlich im Herzen liebt, aber in der Realität fordert es ein. Das ist so der erste Abschied.
Das Wunschkind ist eben nicht das gleiche wie ein Kind nach Wunsch. Es geht darum, vertraut zu werden mit dem ganz realen eigenen Nachwuchs. Damit nicht genug. Ein zweiter Abschied ist vonnöten. Der Kinderpsychiater dazu.
Und der zweite Abschied, den betrifft oft die Mütter, die müssen sich auch von einer idealen Mutterrolle, die sie sich mental erarbeitet und erhofft haben in den 9 Monaten, auch ein Stück weit distanzieren, ohne in Schuldgefühle oder Insuffizienzgefühle oder in dem Gefühl, ich bin zu wenig Mutter, sich von dem verabschieden. Und das ist oft ein Prozess, wo eben Helfer Entlastung bieten können, ohne der Mutter Schuldgefühle aufzuladen. Die erste Anlaufstelle sind oft entweder die Mütter- und Väterberatungsstellen im Quartier oder die Stillberaterin oder der Kinderarzt.
Aber auch Nicht-Profis können rettend sein. Die verständnisvolle Nachbarin im oberen Stock, der gelassene Großvater, der mit dem Baby rausgeht, damit Papa und Mama wieder mal zur Ruhe kommen. Die Freundin, die man jederzeit anrufen kann. Nur eine Mutter, der es einigermaßen gut geht, kann die responsive Rolle gegenüber ihrem Kind wahrnehmen, sagt der Seelenfachmann. Was meint Peter Eisenhut mit responsiver Rolle?
Damit meine ich, dass die Kinder dauernd Signale, eben nonverbale Signale in dem Alter aussenden, die gelesen werden müssen und beantwortet werden müssen. Diese Beantwortung der kindlichen Rolle, das ist etwas ganz Wertvolles und Schönes und das lernt eigentlich jede Mutter und jeder Vater. Aber dazu braucht es Kraft, dazu braucht es eine Intuitionsfähigkeit, eine Empathiefähigkeit und die kann man nur haben, wenn es einem einigermaßen gut geht.
Alles andere als einigermaßen gut geht es jenen Müttern, die unter einer nachgeburtlichen Depression leiden, einer Niedergeschlagenheit, die weit mehr ist als ein zeitlich begrenzter Babyblues.
Genauso spürt ein Kind, wenn die Mutter Signale, die es sendet, nicht beantworten kann, weil die Mutter zum Beispiel in einer Depression blockiert ist und gar nicht die Achtsamkeit hat, die kindlichen Signale zu dechiffrieren, was man ja als frisch gewordene Mutter ja auch lernen darf.
Auch dieses mögliche mütterliche Tränental kann zum Thema werden in der interdisziplinär geführten Schreisprechstunde an der Unikinderklinik in Basel. In dieser Schreisprechstunde sind immer auch Fachleute der Pflege mit Rat und Tat und ihrem ganz speziellen Know-how dabei. Sie hören Kontext und da geht es um Schreibabys und es geht um ihr erhöhtes Risiko, geschüttelt zu werden, wenn die Eltern nicht mehr können und für einen sehr verhängnisvollen Moment die Kontrolle verlieren. Ein Baby zu schütteln ist lebensgefährlich. Jedes vierte Neugeborene, das geschüttelt wird, stirbt an den Folgen dieser Misshandlung. Das sogenannte Schütteltrauma ist somit die körperliche Kindsmisshandlung, die am meisten zum Tode führt. Die Kinder, die diese Attacke überleben, haben in aller Regel bleibende Schäden.
Wir wissen, dass gerade Schreikinder ein erhöhtes Risiko haben, misshandelt zu werden. Und ich denke hier jetzt insbesondere bei kleinen Kindern ans Schütteltrauma. Und insofern hat die Schreisprechstunde eine wichtige Funktion, nicht nur zur somatischen Abklärung dieser Schreikinder, sondern auch zur ganzheitlichen Betreuung und um Risikosituationen zu erkennen, die dazu führen können, dass ein Kind misshandelt wird.
Das sagt Daniel Beutler. Er ist Kinderarzt an der Universitätskinderklinik in Basel und leitet dort auch die Kinderschutzgruppe. In Deutschland sprechen Sachverständige von schätzungsweise 300 Fällen jährlich. Auch an Schweizer Kinderkliniken werden nach einer telefonischen Umfrage pro Jahr etwa 30 Kinder hospitalisiert, bei denen das klinische Bild das Vorliegen eines Schütteltraumas vermuten lässt oder das Schütteln auch zugegeben wird. Väter misshandeln ihre Kinder weit häufiger auf diese Weise als Mütter. Und nicht immer ist allen bewusst, wie verheerend die Folgen des Schüttelns sind.
Ein Viertel der Kinder versterben an den Verletzungen. Von den verbleibenden drei Vierteln haben wiederum etwa drei Viertel Langzeitschäden. Diese auch wieder je nach Ausmaß der Verletzungen können die über Konzentrationsstörungen, Schulschwierigkeiten, also Sachen, die sich erst später zeigen, über Blindheit, schwere Epilepsie bis zu schwerster Behinderung, also zerebraler Lähmung führen.
Was passiert denn eigentlich mit dem kleinen Körper des Kindes? Der Leiter der Basler Kinderschutzgruppe zu verheerenden, heftigen Hin- und Herbewegung.
Man muss sich vorstellen, Kleinkinder jünger als 6 Monate, deren Nackenmuskulatur ist noch ungenügend ausgeprägt, somit kann ein Kind seinen Kopf nicht stabilisieren. Meistens wird dann das Kind am Brustkorb oder an den Armen angefasst und geschüttelt. Dabei kippt der Kopf hin und her.
Und das ist eindeutig zu viel für das kleine Hälslein. Das Baby ist weit davon entfernt, den Kopf halten zu können. Aber damit nicht genug. Auch innerhalb seines Kopfes geschieht Verheerendes.
Das Gehirn wiederum ist innerhalb des Schädels, ist das von Hirnflüssigkeit umgeben. Beim Schütteln schwappt dann das Gehirn quasi hin und her. Es kommt dabei zu Kräften, die das Nervengewebe verletzen. Es sind sogenannte Scherkräfte, die zu immensen Schäden im empfindlichen Nervengewebe führen.
Und dann kommt noch etwas dazu. David Beutler, der Leiter der Kinderschutzgruppe in Basel, zu einem weiteren Zerstörungsakt während des Babyschüttelns.
Beim Schütteln werden kleine Blutgefäße, die von der Gehirnoberfläche zum Schädelknochen führen, abgerissen und bluten. Und dann kommt es zu einer Blutansammlung zwischen dem Gehirn und des Schädels. Diese Blutansammlungen wieder können je nach Ausmaßes können die dazu führen, dass sie auf das Gehirn drücken. Und durch diesen Druck auf das Gehirn kommt es zu einer Hirnschwellung. Das Gehirn wird wiederum mit zu wenig Sauerstoff versorgt und damit kommt es auch wieder zu einer Schädigung des Nervengewebes. Des Weiteren kommt es durch das Schütteln auch zu Einblutungen in der Netzhaut des Auges. Das sind übrigens Verletzungen, die typisch sind beim Schütteltrauma.
Wenn man sich selbst nicht mehr zu helfen weiß, ist es sinnvoll, genau das zu sagen und Hilfe anzunehmen. Denn es gibt sie. Wir haben es gehört, bei lieben Leuten in der Umgebung vielleicht oder bei der Mütter- und Väterberatung, beim Kinderarzt oder eben auch, wie gehört, auf der Notfallstation einer Kinderklinik.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.